Inzwischen hatte ich ein ganzes Bündel von Briefen gesammelt, mit dem ich zur Gendarmerie ging. Ein nicht mehr ganz junger Beamter kaute verträumt auf seinem Kaugummi, als ich eintrat. Nach meinen ersten Worten wandte er sich dem Computer zu, um ein Protokoll aufzunehmen, und lud mich ein, mich ihm gegenüberzusetzen. An der Wand hinter ihm hing der Wimpel eines inzwischen drittklassigen österreichischen Fußballvereins, der in den letzten Jahren 5-mal seinen Namen gewechselt hatte. Der Eifer meines Gendarmen verflog rasch. Erst hielt er im Tippen inne, dann schien er mir kaum mehr zuzuhören, um schließlich, er unterbrach mich brüsk, festzustellen, dass von einem leeren Blatt Papier kein Bedrohungspotenzial ausgehe. Ja, ich solle wiederkommen, wenn die Schriebe klare Worte enthielten, man mir oder einem Familienmitglied den Tod ankündige, zumindest schwer an meiner Ehre rühre, Geld von mir erpresse oder aber eine widernatürliche Sachleistung. Als ich mich schon zum Gehen gewandt hatte, rief mich der Gendarm noch einmal zurück. Hinter vorgehaltener Hand riet er mir, doch einmal mit dem Steinbichler Koloman zu sprechen, einem ehemaligen Kriminalen, der bei mir im Haus wohnte. Meine Adresse sei ihm ohne dies so bekannt vorgekommen. Der Steinbichler sei Spezialist gewesen für ungewöhnliche Fälle. Mit etwas Normalem habe der sich gar nicht eingelassen. Aber da in Innsbruck nur wenig Ungewöhnliches anfalle, habe sich der Steinbichler recht selten mit irgendetwas beschäftigt, womit er sich den Unmut der Kollegen zugezogen habe. Der Steinbichler sei Pensionist, der habe Zeit, der habe vielleicht Interesse, der habe schon immer eine Beschäftigung gebraucht. Er strich sich durchs Haar, Schuppen fielen auf seine dunkle Uniformjacke, dann flog die Tür auf und ein Vorgesetzter kam herein. Der Gendarm schluckte sein Kaugummi. Als ich das erste Mal bei Koloman Steinbichler klingelte, öffnete niemand. Es war früher Abend, die Zeit, zu der Pensionisten zu Hause zu sein pflegen. Nach dem zweiten Klingeln streckte eine alte Nachbarin den Kopf aus ihrer Tür und rief mit vorgeschobenem Unterkiefer, »Was wollen's denn von dem alten Grantler?« Noch bevor ich antworten konnte, sagte sie, mit einem flüchtigen Seitenblick in Richtung Treppenhaus, nichts für ungut, aber er sei halt ein alter Kritikaster, einer, der an nichts ein gutes Haar lassen könne. Kein Penibler, ein Grantler eben. Deshalb habe ihn ja auch seine Frau verlassen, hat das Granteln nicht mehr ausgehalten, mit über 60 auf und davon. Ich bedankte mich, ging, ohne mich umzuwenden, und kehrte 1,5 Stunden später wieder. Der Grantler war ein hünenhafter Schnurrbartträger, der sich duckte, als er seinen Kopf durch die halb geöffnete Tür schob. Dahinter, von tief unten, hörte ich das Scharren kurzer Krallen am Holz. Ich schluckte und richtete Grüße aus vom kaugummikauenden Gendarmen. Einen Moment verharrten wir so, er hinter, ich vor der Tür, oder ich dahinter und er davor, so wird es der Cockerspaniel empfunden haben, dessen Nase und feuchte Äuglein nunmehr im Türspalt auftauchten. Streng genommen öffnete der die Tür, noch bevor es sein Herrchen tat, strich mir zwischen den Füßen umher, ohne auch nur die geringsten Anstalten zu machen, an mir zu riechen, und versuchte, mein rechtes Bein zu besteigen. Der Grantler nickte, zog den Hund zurück mit den Worten »Aus, Tatschu, aus!« Er bat mich herein und ließ mich auf einem durchgesessenen lindgrünen Sofa Platz nehmen, von dessen Polstern ich zunächst einige aufgeschlagene Bücher entfernen musste. Der Pensionist setzte sich mir gegenüber in einen nicht zum übrigen Mobiliar passenden Sessel mit schwarz lackierten Armlehnen, von emsigen Fingern blank, ja wund gerieben, rechts stärker als links. Dort trat bereits das Holzfleisch hervor unter dem spärlichen Firnis. Er stützte die Unterarme auf die Oberschenkel und verschränkte die Finger. Seine Nägel waren bis zum Fleisch abgekaut. Auf Ende 60 schätzte ich ihn. Seine Gesichtsfarbe reichte von einem ledrigen Gelb um die Augen bis zu einem sonnengegerbten Braun auf Stirn und Nasenrücken. Er besaß einen fleischigen Kehlkopf, saß vornübergebeugt, seiner Größe wegen. Unter einem braun-weiß gestreiften Hemd zeichneten sich zwei schwere mütterliche Brüste ab, die in einen überreifen Bauch mündeten. Er mochte 4 Zentner wiegen, 3-mal so viel wie ich. Das Atmen fiel ihm hörbar schwer. Mit einem leisen Seufzer setzte sich der Grantler schließlich auf, zog das Tier, das noch immer mit bedenklichen Absichten um meine Beine strich, auf seinen Schoß und hörte mit skeptischem Blick meiner Geschichte zu. Er schwieg. Von Granteln keine Spur. Als eine Pause in meinem Redefluss eintrat, ging er ohne ein Wort aus dem Raum, Tatschu noch immer auf den Armen. Ich hörte ihn in der Küche hantieren, er kochte Kaffee. Er kam wieder mit 2 Tassen, setzte die eine vor mir ab, ohne mich anzusehen, stellte die andere vor sich hin, schüttete sich die Hälfte daraus in die Untertasse und begann seinen Verlängerten zu schlürfen. Der Spaniel gähnte vernehmlich. »Na ja, Na, wenigstens geht Ihnen das Papier nicht aus. Zeigen Sie mal den Umschlag. Ich kramte in meinem Bündel und reichte ihm das jüngste Corpus Delicti. Er starrte auf meine rotgeäderten Finger. Ich hielt das Schreiben noch immer in der ausgestreckten Hand und machte jetzt eine Bewegung, sie zurückzuziehen. Der Grantler schenkte sich Kaffee in die Untertasse nach. »Haben Sie alle angefasst? Mit bloßen Händen?« Mir fiel das Blatt zu Boden. »No«, sagte er und fletzte sich in die Polster. »Fingerabdrücke könnte man ja eh nicht abgleichen.« Schweigen. »Es sei denn, Sie haben ein kleines Archiv angelegt.« Schweigen. Ich hob das Blatt wieder auf. »Das kannst du ja noch machen. Die meisten Anonymlinge kommen aus dem direkten Umfeld. Irgendwann lassen's Abdrücke in der Wohnung, auf der Türklinken, auf dem Geschirr.« Ich besah meine Finger, mit denen ich soeben den Tassenhenkel gefasst hatte. Der Grantler folgte meinem Blick. »Nur aber dein Griffel weg vom nächsten Schrieb. Einweghandschuhe, Baumarkt, dann das Papier auf Fingerabdrücke untersuchen.« Jetzt setzte ich die Tasse an den Mund und begann leise zu schlürfen. Ich mied seine Augen, kehrte erst zu ihnen zurück, als er zu lachen begann. Er sagte, »Eisenpulver. Auch im Baumarkt. Tesafilm wirst du selber haben, oder? Ein bisschen Erfahrung braucht man schon. Ich zeig dir, wie's geht. Musst halt wiederkommen.« Ich dankte ihm für den Tipp, trank aus und stand auf. »Warst du, wie's mich nennen?« fragte er beim Rausgehen. Ich nickte. »Und? Haben's recht?« »Tagesform?« fragte ich zurück. »Tagesform«, bestätigte der Grantler nickend, mit zusammengekniffenen Augen, und schob mich rasch über die Schwelle. Tributschwer sprach ich wieder bei meinem Nachbarn vor. Noch in der Tür nahm er mir die 3 Flaschen Bordeaux aus der Hand. Er hatte aufgeräumt. Die umherliegenden Bücher waren nun in Stapeln an der Wand aufgestellt. Dafür roch es in der Wohnung nach Kleidern, die zu lange in einem feuchten Kellerraum gelegen hatten. Während er eine Flasche entkorkte und mit einem Blick aufs Etikett leise grantelte, dass es in Österreich schließlich auch anständigen Wein gebe, riet er mir zunächst, die Briefe miteinander zu vergleichen, Abweichendes zu suchen, das auf etwas anderes als die Einwirkungen des Transports oder des Postmanns hindeutete. Er erklärte mir, was an einem Papier kleben, was den Absender verraten könne, Haare, Hautschuppen, Nasenschleim. Unter seiner Aufsicht versuchte ich, allerkleinste Informationen über die Einschreiben herauszufinden. Ich ging in die Bibliothek und besorgte mir eine Standardabhandlung über Daktyloskopie. Mit gezückter Graphitdose hielt ich tagelang nach Fingerabdrücken Ausschau. Millimeter für Millimeter suchte ich die Blätter ab. Erfolglos. Ich hielt sie dem Grantler hin, in der Hoffnung, er würde es besser treffen. Unterm Tisch tanzte der verliebte Tatschu zwischen meinen Beinen. »Ziemliche Schmiererei«, kommentierte er mein vages Hantieren mit dem Graphit. »Weniger, wer holt mehr?« Dann aber bestätigte er meinen Eindruck. Nichts, gar nichts. Die Blätter waren klinisch rein, zumindest die, die ich nicht mehr mit den Fingern berührt hatte. Der Grantler verzog den Mund, dann stand er auf, kramte in einer Ablage und kehrte mit einem Bleistift zurück. Er nahm sich eines der Schreiben und begann es zu schraffieren. Dann ein zweites und ein drittes. Er hielt inne. »Durchgedrückt hat sich auch nichts«, sagte er laut ausatmend. »Manchmal links aus Gewohnheit ein Blatt unter, um besser schreiben zu können. Wir haben einen Entführungsfall gelöst, weil so ein Trottel auf dem drüberliegenden Formular seine Adresse und die von seinem Finanzamt notiert hatte.« Ich nickte, schweigend. »Riecht das Papier?« fragte der Grantler unvermittelt. »Roch es?« Ich wusste es nicht. Ich nahm eine Prise. Ich wusste es noch immer nicht. Unentschlossen hielt ich es ihm hin. »Ihr fragt mich nicht«, sagte er. »Ich riech schon lang nichts mehr. Bin froh, dass ihr hin und wieder noch was schmeckt.« Er hustete zweimal trocken und strich über den Kopf des Rüden. Der roch bisher zu mir. Ich ging nach Hause, mit meiner neuen Aufgabe betraut. Ich roch an dem Papier, ließ die Nase darüber ziehen, darüber hinwegfahren. Dazwischen sog ich Nachtluft vom Balkon ein, um wie ein Parfümeur die Konzentration auf das entscheidende Geruchsmoment zu richten. Vom ältesten Blatt angefangen, dessen Basisnote vielleicht schon verflogen sein mochte, bis zu den jüngsten Schreiben. Ich habe an ihnen gerochen, habe über ihre raue Oberfläche geleckt, ja, ich habe sogar von einigen gekostet, um herauszufinden, ob sie etwa auf einem Küchentisch gelegen haben oder mit Essig, Kölnisch Wasser oder Schokolade in Berührung kamen, bevor sie ins Kuvert gesteckt wurden. Wieder nichts. Noch immer nichts. Nur einmal glaubte ich, einen Anflug von Wacholder zu schmecken. was nichts zu bedeuten hatte. »Also, kein Zitronenaromen?« fragte der Grandler bei unserem nächsten Treffen. Ich schüttelte den Kopf. Er stand mit lautem Knacken seiner Knie oder seines Rückens vom Sessel auf, ging in die Küche und kam zurück mit einer Kerze. Er entzündete sie und bewegte die Blätter vorsichtig über der Flamme hin und her. »Nur zur Sicherheit«, sagte er, »Geheimtinte aus Zitronensaft. Die Methode sei so alt wie Methusalem.« Er kam zu nah an die Flamme. Es zischte vernehmlich. Er fluchte und führte den verbrannten Finger zum Mund. »Naja, es wäre ja auch zu einfach gewesen.« Er suchte nach Brandsalbe, fand aber keine, grantelte, seufzte laut. »Wir könnten es noch mit Ammoniak, Eisensulfat, Phenolphthalein-Lösung oder UV-Licht probieren, aber das wäre vermutlich auch Zeitverschwendung.« Der Grantler saugte hingebungsvoll an seinem Finger.